Ich begrüße dich wieder herzlich zur neuen Folge des Podcasts Wortgeschehen, des Podcasts der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wir zusammen einfach die nächsten Kapitel in der Offenbarung anschauen können. Wir hatten das letzte Mal über die 7 Zornschalen gesprochen und ich glaube, dass das Kapitel 17 und 18, das wir heute anschauen, eine Zusammenfassung von dem ist, was wir in den Zornschalen gelesen haben. Ich glaube nämlich, oder auch das Ende, ich glaube nämlich, dass das, was wir heute anschauen, die Hure, die auf dem Tier sitzt, dass diese Geschichte oder dieses Bild letztendlich der Ausdruck oder der Auslöser ist für diese 7 Zornschalen. Also ich habe ja gesagt, diese 7 Zornschalen sind für mich nicht irgendwie etwas, was am Ende der Zeit kommt, sondern das ist ein Prozess, der schon lange gestartet ist und der dann irgendwann zum Ende kommt und wir mittendrin sind. Und in Kapitel 17 habe ich so das Gefühl, wird dieser Grund, warum es so viel Chaos und Gericht gibt auf der Erde und so viel Schmerz und Tod und so weiter, weil es eben diese Hure gibt, die auf diesem Tier sitzt und diese Welt bestimmt. Wir lesen jetzt mal den Text und dann werden wir versuchen, Teile davon, soweit ich sie zumindest verstehe oder wie ich denke, sie zu verstehen, anschauen. Also ich lese mal Offenbarung Kapitel 17. Und einer von den 7 Engeln, welcher die 7 Schalen hatte, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerungen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst das 8. und ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der Könige der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. So, ich finde, dieses Kapitel ist nicht ganz einfach und auch etwas verwirrend und ich habe auch nur einiges davon entwirrt und der Rest, was ich nicht entwirrt habe, das lassen wir einfach. Zunächst mal wie gesagt, ist es der Anschluss an die sieben Zornschalen. Und ein Engel, der eine dieser Zornschalen ausgegossen hat, kommt nun zu Johannes und sagt, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. Also ich will dir zeigen, was am Ende sozusagen passiert mit dem ganzen Bösen, was diese schlimmen Dinge ausgelöst hat. Jetzt geht es um eine Hure. Warum eine Hure? Im Alten Testament wird Götzendienst und Gottlosigkeit oft mit Ehebruch in Verbindung gebracht. Also Jeremia, wenn du das Jeremia-Buch liest, da ist es ganz deutlich. Das Buch Hosea, wo es auch um eine Hure geht letztendlich. Also das Bild der Hure ist das Bild für antigöttliches Dasein, für Götzendienst, also für die Verehrung von anderen Göttern. Und dieses Bild sagt eben, dass diese Hure, sie hockt an vielen Wassern, das legt der Engel selber aus. Die vielen Wasser sind Völker, Nationen, Scharen und Sprachen. Also sprich, dieser Götzendienst, dieses Antigöttliche ist weit verbreitet oder überall verbreitet unter allen Völkern und allen Nationen. Das heißt, es ist weltumspannend. Und die Herrscher der Welt haben mit dieser Hure Unzucht getrieben, also haben sich auf sie eingelassen und sich mit ihr verbündet und von ihren, sage ich mal, Vorteilen auch Vorteile gezogen. Die Frau selber wird beschrieben in Purpur gekleidet, Scharlach übergoldet mit Gold, Edelsteinen, Perlen, also Reichtum, menschliche Macht, Schönheit, Mammon, aus Sicht der Welt sehr wertvoll, sehr anziehend, sehr attraktiv. Und auf ihrem Namen, auf ihrem Stirn ist der Name Geheimnis, Mysterium geschrieben, also etwas Verborgenes, etwas Nichtverständliches. Babylon, für was steht Babylon? Das habe ich schon mal gesagt. Babylon ist für das Alte Testament der Inbegriff der antigöttlichen Macht und Sitz des Antigöttlichen. Da wurde die Sprachverwirrung gemacht. Babylon ist die Macht, die Jerusalem zerstört hat, also denn das Gericht Gottes ausgeführt hat, Gottlosigkeit sozusagen. Und dann eben die Mutter aller Huren, also diese Frau, von der hier die Rede ist, ist praktisch die Erzeugerin von allem Gottlosen, allem Götzendienst. Und Vers 6, diese Frau, dieses Gedankengut, dieses System, wie man es immer nennen möchte, ist gegen die Gemeinde Jesu, weil sie sich berauscht am Blut der Zeugen, also an den Märtyrern, sprich sie verfolgt die Gemeinde und die Kirche. Und diese Frau sitzt auf einem Tier, wir kennen das, den Begriff Tier schon aus den anderen Kapiteln, und dieses Tier trägt sie, also die Frau benutzt das Tier und die Macht des Tieres für ihre Zwecke. Soweit mal das Bild. Und jetzt kommt Johannes, der sagt, ich verstehe kein Wort, er verwundert sich, und dann kommt der Engel und sagt, du verwunderst dich, kein Problem, wir sprechen mal darüber. Er spricht erstmal über das Tier. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Das Tier, das war und nicht ist und doch ist. Es wird zweimal, ich glaube nochmal an der dritten Stelle beschrieben, das ist ein komischer Ausdruck. War und ist nicht und ist doch. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und dann ist mir eingefallen, dass es einen ähnlichen Vers schon in der Offenbarung gibt, nämlich Offenbarung 1, Vers 8. Da steht nämlich, da spricht Jesus, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der da kommt, der Allmächtige. Und dieses Tier ist sozusagen, und das haben wir auch ja schon besprochen, der Antichrist, also das antigöttliche System, und das wird hier auch deutlich gemacht. Gott ist, er war und er wird sein. Und dieses Tier war zwar, aber es ist eigentlich nicht und es wird auch nicht mehr auf Dauer sein. Also hier wird schon deutlich gemacht, dass der Allmächtige, der war und ist und kommt, die Macht hat und stärker ist als dieses Tier, weil dieses Tier ist oder war zwar, aber es ist eigentlich nicht, auch wenn es doch irgendwie ist, also es ist begrenzt und es ist minderwertig im Gegensatz zu Gott. Das ist schon mal das Erste, was über dieses Tier und über dieses System gesprochen wird. Das Zweite ist, dass dieses Tier 7 Köpfe hat und das sind 7 Berge. Das ist jetzt sehr spannend. Da gibt es auch verschiedene Auslegungen davon. Menschen haben diese 7 Berge identifiziert als 7 Bereiche menschlicher Kultur und Zusammenlebens. Ich habe mal geguckt, was die einzelnen Bereiche sind. Es ist Politik, Wirtschaft, Medien, Kunst und Unterhaltung, Bildung, Familie und Religion. Ich bin jetzt nicht so ganz überzeugt von dieser Sicht der Dinge, weil wenn jetzt da 8 Berge gestanden wäre oder 5, dann hätte man sich halt nur 5 Bereiche ausgesucht. Von daher sind die Definitionen von diesen Bereichen natürlich ein bisschen willkürlich, weil da eben 7 Bereiche oder 7 Berge stehen. Aber es ist auch interessant, dass Rom ja bekannterweise auf 7 Bergen gegründet wurde. Und ich glaube, dass das eher die Assoziation ist, dass Rom damit in Verbindung gebracht wird. Und jetzt weniger die Stadt Rom als Ort, sondern dafür, für was Rom steht. Und Rom steht für einen weltumspannenden Herrschaftsbereich der damaligen Welt, der die Menschen und die Völker, und zwar nicht nur die römischen Völker, sondern eben alle, die sie unterworfen haben, beherrscht mit antigöttlichem Denken, mit einem Kaiserkult. Der Kaiser ist Gott und muss verehrt werden und auch andere Götter werden da verehrt. Und deswegen steht Rom für, glaube ich, für dieses Konstrukt, was eben der Hure die Möglichkeit gibt, ihre Macht auszuleben. Also so würde ich das sehen. Dann ist immer noch die Frage, wer ist die Hure, diese Gottlosigkeit. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich gehe nochmal erstmal weiter. Also dieses Tier eben ist begrenzt. Es ist nicht gottgleich. Gott ist der Allmächtige. Das Tier war, also dieses System ist zwar, aber es war zwar, aber es hat auch keinen dauerhaften Bestand. So, dann gibt's hier, und das finde ich sehr verwirrend, da geht es um 5 Könige und da kommt noch einer und nochmal einer und das Tier ist dann selber ein König. Also da verliert mich der Text ein bisschen. Es geht hier also um Herrscher, um Herrschaftsbereiche. Jetzt kann man das geschichtlich versuchen auszulegen und nach römischen Königen, Kaisern zu suchen, die da gelebt haben. Kann man machen, aber dann wäre das ja abgeschlossen. Und heute hat es nichts mehr mit uns zu tun. Für mich wären es einfach Systeme, vielleicht auch Weltsysteme, Herrschaftsbereiche. Also wie gesagt, ich bin da, habe da keine konkrete Antwort. Ich habe auch nicht so eine Freude dran, das mit irgendwelchen gegenwärtigen Herrschaftsbereichen oder Nationen in Verbindung zu bringen, weil ich habe schon mal drüber gesprochen, was haben die vor 500 Jahren gemacht, wo es noch kein russisches, chinesisches, amerikanisches, europäisches Reich gab. Da mussten sie ja auch irgendwie mit diesem Text umgehen. Und wer sagt uns, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit sind, wo wir diese Herrschaftsbereiche benennen können? Also von daher halte ich mich da mal raus aus dieser Diskussion, sondern es geht eher darum, dass eben Machtbereiche hier der Frau die Grundlage geben und sie nutzt diese Machtbereiche, um ihren Einfluss auszuführen. Einmal eben diese Gottlosigkeit, diese Unzucht, wie es da heißt, der Wein, von dem alle Könige getrunken haben, aber eben auch die Christenverfolgung, die Verfolgung der Gemeinde. Spannend ist, dass hier dann beschrieben wird, dass diese 10 Hörner, die das Tier auch hat, dass diese Hörner sich am Ende gegen die Frau, gegen die Hure wenden und sie zerstören und verzehren. Und dass hier schon deutlich gemacht wird, das ist der Wille Gottes. Was hier rauskommt, ist, dass das antigöttliche System sich selber bekämpft und zerstört. Und dieses Prinzip finden wir auch schon in der Bibel, im Alten Testament. Da gibt es verschiedene Geschichten. Einmal, wo Gideon in Richter 13 oder so die 120.000 Amalekiter und Völker des Ostens angreift mit 300 Mann, wo die sich gegenseitig abschlachten. Dann gibt es die Geschichte von Josaphat, glaube ich 2. Chronike 20 oder so, wo Josaphat in den Krieg zieht und die Lobpreiser vorne dran stellt und die Lobpreis machen, und als sie dann um die Ecke kommen, um den Kampf anzufangen, sind die alle schon tot und haben sich umgebracht. Das ist dieses Prinzip, dass das Böse mit sich selber uneins ist und sich zerstört. Und dieses Prinzip wird hier auch deutlich, dass das Böse sich gegen sich richtet und das System kaputt macht. Und da wird aber deutlich gemacht, Gott hat das in der Hand. Gott ist derjenige, der dieses führt, weil Gott der Allmächtige war und ist und auch kommen wird und für immer bleiben wird. Er steht über diesen Systemen, und diese Systeme sind endlich und sogar so böse, dass sie sich gegenseitig zerstören. Die sind unfähig, gemeinsame Sache zu machen, sondern der Hass oder die Boshaftigkeit ist so groß, dass sie sich gegenseitig zerstören. So, das ist hier so ein bisschen angedeutet. Was ist jetzt diese Hure? Was ist dieses System oder das Denken, was, sage ich mal, diese Machtstrukturen nutzt? Ich habe es schon angedeutet, für mich ist es nicht unbedingt eine Person, sondern eher ein Denksystem, ein Verhalten. Und in unseren Machtstrukturen kommt dieses Denken zum Vorschein. Und ich finde, da wiederum kann man auch in der heutigen Zeit das deutlich sehen. Es gab ja zur Zeit von Corona und wahrscheinlich immer wieder gibt es diese, sage ich mal, in den Medien verschriebene Verschwörungstheorie. Und ich habe da auch Schwierigkeiten damit, wenn geglaubt wird, dass sich die Herrscher dieser Welt in irgendeinem Hinterzimmer treffen und darüber sprechen, wie sie die Welt unter sich aufteilen und was der nächste Schritt ist und so weiter. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube an was anderes. Ich glaube nämlich, dass die Herrscher dieser Welt überhaupt gar kein Hinterzimmer brauchen, sondern ihr Denken und ihr Verhalten und ihr Inneres ist so geprägt, dass sie automatisch in die gleiche Richtung laufen, weil sie das gleiche Denken haben. Die müssen sich gar nicht absprechen, sondern sie sind getrieben von Macht, sie sind getrieben von Stolz, sie sind getrieben von Reichtum, immer reicher zu werden, um eben Einfluss auszuüben. Sie sind getrieben von Egoismus und Selbstdarstellung. Da muss ich mich nicht irgendwo treffen und absprechen, sondern das macht man automatisch, handelt man in der gleichen Art und Weise. Warum? Weil das Denken das Gleiche ist. Und das ist für mich diese Hure, dieses Denken, was den Menschen und die Menschen übernommen hat und was die Handelnden in der Politik oder in Machtstrukturen einfach treibt. Und das siehst du auch. Heutzutage, finde ich, sind die Geldströme so entscheidend. Ne? Guck, wohin das Geld fließt, und du weißt, was geplant ist. Die Politik ist so getrieben von der Wirtschaft. Und viele Entscheidungen sind abhängig davon, ob man sie finanzieren kann oder wo das Geld herkommt oder eben wie man Geld generieren kann. Da wird nicht mehr nach Werten entschieden, sondern es wird nach Macht und nach Geld und nach wirtschaftlichen Aspekten gehandelt. Und da glaube ich, das kommt für mich sehr stark dieser Hure und diesem Denken entspricht diesem. Das wiederum Kapitel 18, was wir jetzt gleich anschauen, würde mir in diese Richtung ein bisschen recht geben. Ich lese euch jetzt mal Kapitel 18 vor. Da geht es nämlich darin, dass diese Hure, das Babylon, so wie sie genannt wird, eben gerichtet wird. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünde teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihre Ungerechtigkeit gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlicht und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich thronte als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und Üppigkeit gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Tuyaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden, und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht von ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet, und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sahen: Wer war der große Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen und weinend und trauernd: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und der Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden, und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden, und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden, und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Also hier wird das Gericht sehr deutlich über diese Stadt, über diese Hure beschrieben. Und ich finde das interessant, dass hier ein großer Aspekt ist von Kaufleuten und Leuten, die Ware angeboten haben, die durch diese Hure reich geworden sind. Und ich finde, wenn wir in die heutige Zeit schauen, und wahrscheinlich war das immer so, aber wir kriegen es halt heute noch immer mehr mit, dieser unermessliche Reichtum, den viele Menschen oder einige Menschen anhäufen. Also wenn ich die Zahlen höre von Milliardären und was die an Geld haben, Bezos, Elon Musk, selbst ein Trump, der Milliarden hat. Also es ist unfassbare Summen an Geld und eben auch unfassbare Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und dieses System, dieses Wirtschaftssystem, was die ganze Welt durch die Globalisierung im Griff hält, dieses System ist einzig und allein darauf ausgerichtet, Reichtum zu vermehren. Und wer da mitspielt und mitspielen kann, der nutzt das aus und wird immer reicher. Und ich habe so das Gefühl, dass das diese Hure ist, dieses Mammon-Gebilde, dieses Wirtschaftsgebilde, was die ganze Welt so vernetzt und so in Beschlag nimmt. Und ich glaube, dass das System offensichtlich zusammenbrechen wird und in einer Stunde auf einmal alles vernichtet wird. Und ich meine, wir hatten solche Anflüge von Vernichtung ja auch schon durch irgendwelche Börsencrashes. Auf einmal wurden unfassbare Mengen an Kapital vernichtet. Ich meine, das ist ja alles virtuelles Kapital, das liegt ja nur in Zahlen irgendwo vor. Und auf einmal war etwas, was vorher so und so viel wert war, eine Aktie oder so, nur noch die Hälfte wert. Warum? Einfach, weil das System zusammenbricht. Und ich glaube, wir können uns da schon vorstellen, wie das Wirtschaftssystem ins Wanken gerät, wenn hier Banken zusammenbrechen oder was auch immer. Ich will es gar nicht zu arg auf die heutige Zeit festschreiben, aber ich sage nur, ich kann mir das gut vorstellen. Mein Punkt ist, und das würde sich auch mit dem, was Jesus zum Beispiel in Lukas 16 sagt, überschneiden. Mein Ansatz ist, dass das Weltsystem sehr stark auf Mammon ausgerichtet ist und dieses Mammon-Denken, Macht durch Geld sich zu erarbeiten, dass das das antigöttliche System ist. Und jede Struktur, jede Machtstruktur, jede Nationenstruktur nutzt dieses System, um eben stärker zu werden und den Einfluss zu vergrößern. Und hier in Offenbarung 18 wird angedeutet, dass das menschliche, weltliche System, auf das alles aufbaut, in einem Nu zusammenbrechen wird. Und alle werden dastehen und werden feststellen, sie haben nichts mehr, sie haben keinen Einfluss mehr, sie haben keine Macht mehr, weil alles zusammenbricht und alles sich in Luft auflöst, weil, das ist der entscheidende Punkt, weil Gott eingreift und weil er, der Allmächtige, der war und ist und sein wird, das, was zwar war, aber eigentlich nicht ist und keinen Bestand hat, jetzt zu Ende kommt, weil der Allmächtige Gott ein Wort gesprochen hat. Und das kommt hier raus. Das ist das Ende aller Dinge sozusagen. Und das ist für mich auch der Abschluss von diesen sieben Schalen. Das ist immer wieder, ne, die Wiederholung von diesem Prozess, dass die Welt immer mehr zerstört wird, dass das Zusammenleben immer kritischer wird, dass Kriege immer stärker werden, die Gemeinde immer mehr verfolgt wird. Aber am Ende wird Gott gewinnen und das System der Welt wird zusammenbrechen. So, das ist für mich die Botschaft von Kapitel 17 und 18. Und wir haben dann hoffentlich oder zum Glück das Schlimmste hinter uns, weil dann endet die Offenbarung im großen Triumph und das schauen wir uns das nächste Mal an. Ich hoffe, ihr konntet da auch was für euch rausziehen und habt vielleicht auch Lust, das eine oder andere Detail noch näher zu betrachten. Ich wünsche euch schöne Pfingsten, wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.